DBZ, der Podcast. Wir zeigen, wie gebaut wird und womit.
Diese Folge von DBZ, der Podcast, wird von Haushahn unterstützt.
Echt Haushahn, echt Aufzug. Wir lieben Aufzüge, weil sie das Leben leichter machen. Besonders dann, wenn sie echt, zuverlässig, flexibel einsetzbar und vielfältig zu gestalten sind. Planen Sie mit uns den richtigen Aufzug für Ihr Wohnhaus, Ihr Geschäftsgebäude oder Ihre Industrieanlage. Den Aufzug, das können wir. Ganz flexibel, richtig stark und echt begeisternd. Erfahren Sie mehr unter haushahn.de.
Den Link finden Sie auch in unseren Shownotes. Willkommen zu einer neuen Folge von DBZ, der Podcast. Unser Thema heute ist Freizeit. Ob Sporthallen, Stadien, Schwimmbäder oder Wellness. Es gibt ganz viele, ganz unterschiedliche Freizeiteinrichtungen, die von Architektinnen und Architekten geplant werden. Immer mit dem Ziel, möglichst viele Besucherinnen und Besucher anzulocken. Um aus der angedeuteten Themenvielfalt herauszukommen, sind wir heute nach München gereist, um uns hier mit unseren Heftpartnern, dem Architekturbüro Auer Weber, zum Gespräch zu treffen. Denn das Thema Freizeitbauten ist unser Titelthema der DBZ-Juli-Ausgabe. Mit uns am Tisch sitzen heute Felix Wiemken, Projektleiter im Bereich Freizeit- und Sportstätten, sowie Julia Schmidt, Teamleiterin für die Wettbewerbsabteilung. Das Architekturbüro Auer Weber beschäftigt an seinen beiden Standorten München und Stuttgart etwa 150 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das Büro hat viel Expertise im Planen von Sport- und Freizeitstätten. Und so haben sie auch gerade das Wassersportstadion für die Olympischen Spiele in Paris gebaut. Wir vom DBZ-Team, das sind heute Heide Teschner und
Michael Schuster.
Herzlich willkommen in die Runde.
Hallo.
Hallo.
Ja, was reizt Sie so am Bau von Sport- und Freizeitstätten?
Freizeit ist meine liebste Zeit, deswegen ist es natürlich schön, dafür auch zu bauen. Nein, ich glaube, es ist einfach noch ein bisschen mehr ungeregelt. Also ich glaube, Sport, Freizeit, da ist mehr dieser Fun-Faktor auch im Vordergrund. Das heißt, es gibt natürlich auch fürs Bauen doch ein bisschen mehr Spielraum, wie jetzt vielleicht für eine doch etwas nüchterne Aufgabe wie ein Bürobau oder ein Verwaltungsbau.
Ja, ich würde noch ergänzen, dass Freizeitorte natürlich Orte der Begegnung sind, des Austausches, auch des Spaßes und der Lebensfreude. Und diese Aufgabe oder diese Bauaufgaben bestehen meistens aus einem relativ vielfältigen Mix an Räumlichkeiten, was es für uns natürlich besonders interessant macht. Sie sind oft konstruktiv sehr interessant, weil man große Räume hat, wo man Dächer drüber bauen muss. Und weil man sehr viele verschiedene Systeme integrieren muss, technische Systeme, Bewegungsräume. Also es sind einfach vielfältige und spannende Bauaufgaben. Und von daher besonders reizvoll.
Sie sagten vorhin spannend wegen Fun-Faktor. Ich hätte jetzt gedacht, gerade in dem Bereich, wo man sich ja auch sehr im Öffentlichen begibt, gäbe es sehr viele Vorgaben, die einen einschränken könnten.
Gibt es sicher auch. Das natürlich, ich glaube, wir haben keinen Bereich im Bauen, der ungeregelt ist. Also da gibt es natürlich auch Vorgaben. Nur es ist eben allen bewusst, dass vielleicht das Zusammenkommen und der Aufenthalt und die Qualität doch nochmal stärker im Vordergrund stehen. Also ich glaube, das sind immer Räume der Begegnung. Vielleicht sind sie auch oft nicht wirklich hundertprozentig wirtschaftlich. Ich glaube, das ist vielleicht auch, also dieses Thema, bei vielen Bauaufgaben steht die Wirtschaftlichkeit ganz klar im Vordergrund. Das ist bei den Freizeitgebäuden auch ein Aspekt, aber auch ein eher untergeordneter, weil diese anderen Aspekte, die man sagt, diese Funktionen, die die Freizeitgebäude und Einrichtungen innerhalb einer Stadt, in einer Gesellschaft haben, nicht messbar sind oder auch nicht möglich mit finanziellen belegt werden können.
Welche zwischenmenschlichen Funktionen wären das dann eventuell, die nicht so ganz so eins zu eins messbar sind? Oder welche übergeordnete Aufgabe hätten denn aus Ihrer Sicht Freizeitstätten?
Soziale Interaktion zu unterstützen, zu fördern, vielleicht auch erstmal Raum dafür zu finden. Also wir haben natürlich die Situation, dass mittlerweile viele Personen, Menschen in Kleinstfamilien aufwachsen, teilweise auch alleine leben. Das heißt, es sind Räume, wo ich plötzlich wieder in den großen gesellschaftlichen Kontext komme. Sicher auch Möglichkeiten, um sich selber auszuprobieren. Vielleicht auch, wir hatten vorhin im Gespräch auch gesagt, Raum zu schaffen für doch eher, ja, zumindest im urbanen Kontext, wo die Flächen, die man sich persönlich leisten kann, einfach auch immer kleiner werden. Das heißt, ich muss ja irgendwo einen Raum schaffen, wo ich mich ausbreiten kann, wo ich Dinge tun kann, die ich jetzt vielleicht in meinem kleinen Mini-Apartment nicht mehr kann.
Also eine Begegnungsstätte in dem Sinne?
Eine Begegnungsstätte im wahrsten Sinne des Wortes, was vielleicht früher der Marktplatz war, ist vielleicht heutzutage der Sportplatz, wo man sich trifft und zusammen eine kleine Bolzrunde hat. Ich glaube, Freizeitstätten sind einfach Möglichkeitsräume. Sie sind auch Räume, wo man ganz gezielt Stadtentwicklung Impulse geben kann. Also ich glaube, die haben auch eine sehr, sehr wichtige Funktion in der Stadtplanung. Um die Begegnungsorte, man hatte früher sehr stark vielleicht auch Kirchen oder Rathäuser, das waren Räume, die vielleicht auch eine Gesellschaft konstituieren und das verlagert sich. Das heißt, da könnten diese Freizeiträume eine viel stärkere Rolle spielen und deswegen sind sie so wichtig.
Um wessen Freizeit geht es denn dann eigentlich? Denken wir jetzt wirklich nur, wenn Sie sagen, urbane Räume nur an das Jugendlichen, die Bolzplätze der Jugendliche oder welche Freizeit gestalten Sie?
Also wir versuchen eigentlich bei den Aufgaben, die an uns herangetragen werden, neben der Erfüllung dieser Grundfunktionen, also wenn es jetzt eine klassische Sportstätte ist, eigentlich bei allen Projekten herauszufinden, was das gebaute Umfeld möglicherweise noch braucht. Also eigentlich unsere Projekte mit Zusatzfunktionen aufzuladen, die dieses Projekt nochmal zusätzlich bereichern.
Die da sein könnten?
Die da sein könnten, beispielsweise eine ungenutzte Dachfläche in einen Bolzplatz zu verwandeln. Die versuchen auch Restflächen noch zu nutzen, zum Beispiel mit kleinen Skateparks, mit irgendwelchen Funktionen, die einfach an dieser Stelle einen Mehrwert für die Leute bringen, die sich da treffen können. Und eigentlich versuchen so im klassischen Sinne eine gewisse soziale Vernetzung zu erreichen über diese Funktionalität.
Oder vielleicht manchmal einfach auch Räume zu schaffen, die gar keine Funktion in dem Sinne haben, sondern die einfach nur angeboten werden für wer auch immer. Also ich finde, es gibt in München wunderschöne Räume, wo sich abends Leute zum Tanzen verabreden. Die waren dafür nie dafür gedacht, aber sie haben die richtigen Rahmenbedingungen. Und dann ist es doch schön, wenn sich die Menschen wieder ihre Stadt zurückerobern.
Ich habe nochmal, wir hatten ja so im Vorgespräch auch drüber gesprochen, über die unterschiedlichen Herangehensweisen in unterschiedlichen Ländern. Auer Weber ist ja sehr international auch unterwegs. Wenn ich mir jetzt vor Auge führe, Freizeitstätten zu konzipieren, meinetwegen für Frankreich oder für Luxemburg oder für Deutschland, gibt es da eigentlich einen Unterschied? Oder ist das ähnlich von der Herangehensweise? Wird in anderen Ländern was anderes vorausgesetzt? Oder kann man da sagen, das ist eigentlich schon überall ziemlich gleich?
Ich glaube, jede Aufgabe hat ihre eigenen Herausforderungen und es gibt natürlich schon unterschiedliche Herangehensweisen. Also mir ist bei den Projekten, ich habe jetzt keine Projekte in Frankreich realisiert, aber mir ist aufgefallen, dass bei den Projekten in Luxemburg das Programm oftmals noch gar nicht so stark festgelegt war, auch bei Wettbewerbsverfahren. Also natürlich muss man, um diese Bauaufgabe realisieren zu dürfen, erstmal ein Wettbewerbsverfahren oder ein Verhandlungsverfahren gewinnen. Ich habe dann aber festgestellt, dass es oftmals eine gewisse Öffnung des Programms gab und dass man im Zuge des Planungsprozesses über Alternativen diskutiert hat. Also beispielsweise haben wir Clubräume für Sportvereine ersetzt durch einen Dojo-Raum oder Kraftsportraum, wenn man eben festgestellt hat im Zuge der Planung, dass eigentlich noch andere Dinge benötigt werden. Und das setzt natürlich eine gewisse Offenheit auch bei den Nutzern und bei den Bauherren voraus, bringt aber oftmals so ein Projekt nochmals voran, wenn man einfach sagt, was passt denn jetzt eigentlich zu der Aufgabe, weil natürlich auch der Bauherr im Vorfeld nicht immer sich ganz darüber im Klaren ist, was er denn jetzt eigentlich benötigt. Und von daher ist eigentlich ein offener Diskussionsprozess immer sehr schön und wir sind als Architekten natürlich auch immer gerne bereit, das zu unterstützen. Wir wollen ja nicht nur eine Aufgabe irgendwie abarbeiten, die uns gestellt wird, sondern wir wollen eine Aufgabe auf allen Ebenen eigentlich entwickeln, sowohl programmatisch als später auch technisch oder konstruktiv.
Wenn Sie Offenheit sagen, dann geht das auch Richtung hybride Nutzungsformen wahrscheinlich, die Sie im Hinterkopf haben, oder?
Ja, in jedem Fall. Also wir müssen ja insgesamt dazu kommen, dass wir Räume nicht mehr programmatisch komplett festlegen, sondern eigentlich versuchen, grundsätzlich hybride Strukturen mitzudenken. Das heißt, ein Klassenraum muss immer in einer gewissen Nutzungsneutralität auch gedacht werden. Und wir wissen alle, dass es sich gerade Freizeiträume, Schulräume oder solche Dinge im Laufe der Zeit verwandeln in der Nutzung, in den Anforderungen. Von daher ist es immer gut, eine gewisse Offenheit zu haben und vielleicht auch gerade bei Erschließungsflächen, Fluren, solchen Dingen oftmals ein bisschen großzügiger zu denken und nicht zu sagen, wir machen jetzt alles nur nach DIN oder nach irgendwelchen Anforderungen, sondern es gibt einfach Bewegungsräume, die vielleicht perspektivisch noch weitere Qualitäten entwickeln können und entfalten können. Und das sind dann keine verschenkten Flächen, sondern auch Potenziale von Gebäuden.
Ein bisschen hat man das Gefühl, dass bis jetzt Sport- und Veranstaltungs- oder Freizeiteinrichtungen immer noch so ein bisschen nach einem funktionalistischen Aspekt geplant werden. Also es wird eine Schwimmhalle gebaut, danach kommt vielleicht noch ein Wellnessbad, dann kommt die Turnhalle. Aber ich denke gerade, auch wenn man über Flächenverbrauch nachdenkt, warum überlagere ich die nicht? Und warum habe ich dann nicht vielleicht auch Räume, die von allen drei Funktionen gleichzeitig genutzt werden können? Und es führt natürlich zu einer Verdichtung innerhalb der Gebäude. Es ist für uns komplexer, aber natürlich auch aufregender und spannender, weil es einfach auch von uns als Planern ganz spezielle und hochkomplexe Lösungen verlangt.
Wie könnte man denn eine Sportstätte noch anderweitig nutzen? Oder haben Sie ein praktisches Beispiel, wenn Sie sagen, das ist für Sie komplexer?
Also eine Sporthalle kann auch gut eine Messehalle sein. Oder es könnte für als Aula dienen. Oder also ich glaube, es gibt ja teilweise schon mehrere Nutzungsszenarien. Ganz oft ist es dann eben ein bürokratisches Thema, weil wir natürlich auch ein System haben, wo Dinge schön fallen, säuberlich getrennt werden in den Referaten. Da müsste man stärker in den Austausch kommen, damit man am Ende des Tages keinen Raum leer stehen hat.
Also wir haben gerade auch eine Sporthalle in Luxemburg geplant, wo von Anfang an feststand, dass die auch für solche Kirmes oder so Veranstaltungen auch genutzt werden kann. Und dann muss man sich natürlich Gedanken machen, wie funktioniert das als Versammlungsstätte, wie kann sowas entraucht werden, wie können die Leute da flüchten. Was natürlich ein gewisser Mehraufwand ist, aber auf lange Sicht gedacht natürlich einen totalen Mehrwert bringt für so ein Gebäude.
Ist das jetzt Zufall, dass es ein Beispiel aus dem Ausland ist? Ist es vielleicht in deutschen bürokratischen Rathäusern schwieriger, so etwas zu planen?
Das glaube ich nicht unbedingt. Ich glaube, das ist eher eine Frage, wie man in den Dialog kommt über die Nutzung. Und welche Potenziale man da gemeinsam entwickeln kann. Ich würde das nicht an Ländern festmachen, sondern es ist immer auch ein Stück weit abhängig von Personen und wie man über so eine Aufgabe ins Gespräch kommt.
Aber jetzt werden ja kommunale Freizeitstätten auch häufig defizitär betrieben. Aber wäre das vielleicht eine Lösung auch, um dem auch ein Stück weit entgegenzuwirken? Dass man die noch viel stärker multifunktional denkt? Dass man denen noch andere Aufgaben zukommen lässt?
Sicherlich wird es einen Effekt haben, ob es dann dazu kommt, dass diese Einrichtungen sich komplett selber tragen. Das weiß ich nicht. Ich würde es auch gar nicht so sehr in den Vordergrund stellen, weil wir eigentlich auch gesagt haben, das sind ja Aufgaben, die eine Stadt auch für die Bevölkerung bereithalten muss. Und wir hatten auch im Vorgespräch über soziale Teilhabe gesprochen, dass da natürlich auch einfach ein Auftrag da ist, um möglichst allen Personen zu einem angemessenen Preis auch diesen Zugang zu ermöglichen.
Also nicht nur der elitäre Fitnessclub.
Nicht nur der elitäre Fitnessclub, sondern vielleicht die Schwimmhalle, wo wirklich jeder ab 3 starten kann, schwimmen zu lernen. Oder wo ich einfach auch die Möglichkeit habe, mich auszutoben. Also deswegen ist es nach wie vor noch eine öffentliche Bauaufgabe und ich glaube, sie sollte im Vordergrund bleiben.
Ja, viele kommunale Schwimmbäder werden defizitär betrieben. Welche Bedeutung hat dann vielleicht auch so ein Energie- oder Wasserverbrauch im späteren Betrieb für Planerinnen und Planer? Spielt das für Sie eine Rolle, so ein Energieverbrauch im Vorfeld schon bei einer wie auch immer gearteten Nutzung dann mitzudenken? Das macht es ja nicht leichter, wenn Sie hybride Nutzungen mitdenken wollen.
Also mittlerweile ist es ja üblich, dass man im Zuge der Vorplanung eigentlich Energiekonzepte entwickelt. Das sind meistens Fachleute, die da spezialisiert sind, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir sind zwar in der Lage, die ganzen Daten, die so ein Gebäude hat, also Hüllflächen, Fensterflächen und diese Dinge einzuspeisen. Aber man versucht natürlich, diese ganzen energetischen Szenarien und Möglichkeiten, die man da hat, in Kosten-Nutzen-Rechnungen vorzudenken. Man versucht natürlich gerade bei Schwimmbädern, bei den Gebäudehüllen mittlerweile in einen Passivhausstandard reinzukommen, weil man weiß, dass man langfristig dadurch sehr viel Energie einsparen kann. Aber was auch eine große Rolle spielt, sind sozusagen Stromverbrauch beim Thema Licht, also dass nur da Licht brennt, wo man denn das Licht tatsächlich benötigt, dass man versucht, die Luftmengen zu reduzieren auf das hygienisch Benötigte oder natürlich auch bei den Wassermengen, dass man wirklich da versucht, eigentlich die Dinge sehr stark zu optimieren, auch mit entsprechenden natürlich modernen Pumpensystemen und so weiter. Also diese Dinge sind mittlerweile technisch natürlich möglich und werden sozusagen auch in so Art Gesamtsimulation betrachtet. Und man versucht auch in der Gesamtbetrachtung zu gucken, welche Maßnahme bringt wie viel. Also ich glaube schon, dass man beim Schwimmbadbau, wenn man das jetzt mit den 70er oder 80er Jahren vergleicht, da mittlerweile sehr viel weiter ist. Und dazu gehören natürlich auch PV oder Solarkollektoren oder so Dinge, dass man das die Wärme aus dem Brauchwasser rausnimmt, zum Beispiel bei Duschen. Es sind halt immer eine ganze Reihe von Maßnahmen, die man versucht, zu einem möglichst optimalen Mix für das Konzept, das jeweilige Betreiberkonzept zusammenzubringen.
Ja, das ist immer so ein klassischer Zielkonflikt eigentlich, wenn man über nachhaltiges Bauen nachdenkt. Das einerseits, dass man sagt, man sollte nicht zu knapp dimensionieren, auch was Volumen angeht, weil man ihm sagt, man möchte ja vielleicht später noch eine Nachnutzung oder eine weitere Nutzung. Und das andere natürlich, was man machen kann, um wirklich effizient oder nachhaltig zu bauen, ist natürlich so kompakt wie möglich. Aber ich glaube, das ist eine Aufgabe, die an uns gerichtet ist und auch an die Bauherrschaft, dass man da versucht, eine gute Abwägung zu treffen. Wie kompakt und wie viel Spielraum?
Ich möchte gerne, Frau Schmidt, noch mal was zurückkommen, was Sie gesagt haben. Und zwar mit den Orten in der Stadt, die entstehen, die nie so geplant war, zum Beispiel zum Tanzen oder wie auch immer. Gibt es da einen ungeplanten oder auch geplanten Ort, wo Sie jetzt spontan sagen, in meiner jüngsten Vergangenheit, das war ja für mich so ein Freizeiterlebnis?
Ich selber bin da gar nicht aktiv dabei, weil zum Beispiel am alten Messeplatz, da kommen die Leute zu tanzen. Ich finde nur, es ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert für mich als urbaner Mensch, weil ich natürlich plötzlich auf einen Platz gehe und der ist belebt und da findet was statt. Das gibt's auch nochmal, ich glaube, bei der Mensa von der TUM. Da teilen sich die Leute, glaube ich, auch so ein bisschen nach dem Tanzstil. Ich glaube, bei der Pinakothek gibt es das auch. Aber ich finde einfach nur für mein Lebensgefühl, wenn wir vielleicht mal ein bisschen nach Italien schauen oder wo wir mal so gerne hinschauen, es liegt ja auch daran, dass der öffentliche Raum ganz anders genutzt wird. Mhm. Da gibt es eine stärkere Aneignung. Wir sprechen jetzt von öffentlichem Raum, natürlich auch Gebäude oder Schnittstellen von öffentlich und Gebäude. Und das finde ich einfach schön, wenn es ein bisschen zu uns nach Deutschland rüber schwappt. Das hat durch die Covid-Pandemie sowieso schon passiert, dass wir uns auch mehr trauen, den Außenraum oder den öffentlichen Stadtraum stärker zu nutzen. Das ist doch eigentlich nur ein Mehrwert für uns alle, dass die Flächen, die wir schon haben, jetzt plötzlich auch bespielt werden.
Da hat es München vielleicht auch ein bisschen leichter in der Nähe.
Als der hohe Norden.
Als der hohe Norden. Ich stelle mir gerade tanzende Paare in Bielefeld vor.
Ich hatte erst vor kurzem noch Kontakt mit einer Freundin aus Wien. Da kann man einfach über den Sommer Parkplätze umnutzen, weil man sagt, warum hat jemand mit einem Auto mehr Anrecht auf den öffentlichen Raum? Es kann ja auch jemand sagen, ich stelle da meinen Klappstuhl hin und das ist jetzt für diese Saison mein Schanigarten oder mein erweiterter Balkon.
Und das klappt auch bei kälteren Temperaturen.
Genau.
Norden. Gibt es irgendwie aus Ihrer Projekterfahrung eigentlich so ein Lieblingsprojekt, wo Sie sagten, das war richtig von Anfang an so, wie ich mir das vorgestellt habe und so ist es dann auch geworden?
Da würde ich jetzt sagen, das versuchen wir eigentlich bei allen Projekten. Also ich würde jetzt kein spezielles Lieblingsprojekt nennen. Eigentlich ist das Ziel immer, sich das Projekt, das man aktuell bearbeitet, so weit anzueignen, dass es das jeweilige Lieblingsprojekt wird, mit allen Schwierigkeiten, mit allen Problemen, die man hat, mit allen Beteiligten. Aber man muss eigentlich, oder unsere Rolle sollte es sein, dass es unser Lieblingsprojekt wird und dass wir versuchen, das Beste aus jedem Projekt rauszuholen. Und man muss natürlich auch sagen, unterschiedliche Projekte haben ganz unterschiedliche Potenziale. Wir müssen in der Lage sein zu sehen, welches Potenzial liegt in dem Projekt, was ist sozusagen der Pflichtteil und wo fängt die Kür an. Und wir wollen bei allem, was wir machen, natürlich selber auch möglichst viel Spaß haben.
Ja, weil Spaß ist der Schlüssel zum Erfolg.
Ja.
Und ich glaube, man merkt das einfach, wenn man selber Spaß an was hat, dann ist man begeistert und dann geht man vielleicht nochmal den extra Meter, den man sonst nicht gehen würde.
Ich hätte nochmal eine Frage und zwar, wir hatten eingangs gesprochen über das Wassersportstadion jetzt für die Olympischen Spiele in Paris. Jetzt gehört Auwan Weber meines Wissens nach zu den ganz wenigen Büros, die es eigentlich in Frankreich, ich sag jetzt mal, geschafft haben. Jetzt hören ja ein paar Leute auch den Podcast und jetzt können Sie mal Tipps geben. Wie schafft man das eigentlich als Architekturbüro? Weil ich kann mir vorstellen, dass das ein sehr langer und sehr steiniger Weg war.
Ja, also ich glaube, das ist auch ein beständig steiniger Weg. Das heißt, ich glaube, dieses Level, wo man sagt, man hat es geschafft. Ich glaube, das ist einfach immer wieder harte Arbeit, da weiter aktiv zu sein, mit den Leuten in Kontakt zu bleiben und dann auch immer sich wieder zu bewerben für die Wettbewerbsverfahren. Und die beste Werbung ist dann wirklich einfach ein gebautes Projekt, aber dazu muss man dann auch das Quäntchen Glück haben.
Wie viele Projekte jetzt in Frankreich wurden oder auch meinetwegen Luxemburg wurden jetzt im Bereich Sportstätten in den letzten Jahren so realisiert? Kann man das sagen?
Also in Luxemburg sind wir jetzt jüngst nochmal mit einem sehr großen Projekt beauftragt worden, was wir für den Staat Luxemburg realisieren dürfen. Das ist ein Sportlycée. Das ist, glaube ich, unser viertes Projekt.
Eine momentan. Sportschule oder was?
Genau, das ist eigentlich so eine Art Kaderschmiede für die Luxemburger, für den Luxemburger Nachwuchssport. Ein sehr schönes Projekt, was eigentlich auch so einen Mix aus Schule und Sport bringt mit Sportstätten, mit einem Internat und mit so einem großen Lycée für 650 Schüler, wo man auch den Austausch zwischen den Verbänden hat und zwischen den jungen Sportlern, die gleichzeitig eben auch nicht auf eine gute Schulbildung verzichten müssen. Und das ist eigentlich auch die, denken wir, die Folge von einigen erfolgreichen Projekten, die wir in Luxemburg realisieren konnten. Es ist natürlich auch immer wichtig, vor Ort einen sehr guten Partner zu haben, mit dem man sich vertrauensvoll sozusagen verbindet für so eine Bauaufgabe. Dass man sehr gute Fachingenieure hat, weil man natürlich öfters gerade in so Verhandlungsverfahren oder auch bei Wettbewerben als Gesamtequipe antritt. Das denke ich in Frankreich auch so bei den einzelnen Verfahren. Und dann versucht man einfach als Mannschaft überzeugend aufzutreten. Und das ist eigentlich, dass man da ein gutes Understanding hat innerhalb von so einer Mannschaft. In Luxemburg sind immer zum Beispiel alle gleich per Du miteinander. Das ist relativ wichtig und es trägt auch dann so ein Projektteam über so einen längeren Zeitraum und auch wenn es mal schwierig wird.
Ja, ich glaube, da sind sich die Verfahren in Luxemburg und Frankreich schon ähnlich, weil man eben immer als Mannschaft antritt. Und es ist von Anfang an, dadurch, dass wir ja kein Büro in Frankreich haben, natürlich auch sehr viel Vertrauen in unsere Partner haben müssen und wollen, dass man das gemeinschaftlich entwickelt. Wir haben jetzt in Frankreich eben die Olympia-Ruder-Regatta-Strecke fertiggestellt. Da freuen wir uns jetzt, dass die vielleicht auch ab und zu da mal im sichtbar sein wird. Sonst haben wir in den letzten Jahren noch einen Sporttag in Clermont-Ferrand fertiggestellt. Aber das sind dann immer, ich glaube, ein Projekt im Jahr vielleicht schaffen wir so in Frankreich.
Die Wettbewerbsverfahren, unterscheiden die sich gegenüber den in Deutschland?
Ja, sie sind wesentlich aufwendiger in der Bewerbungsphase. Das heißt, man stellt dieses Team zusammen und muss dann schon eine sehr umfängliche Bewerbung abgeben, bevor man überhaupt zugelassen wird. Wenn man dann aber zugelassen wird, dann ist es meistens ein sehr kleiner Teilnehmerkreis von 3 bis 4 Büros. Haben dann aber auch sehr hohe Anforderungen von dem, was man abgeben muss für die Wettbewerbsphase. Also ich glaube, da kommt man immer gut, kann man vielleicht vergleichen mit einer LP2 in Deutschland. Da ist deutlich mehr gefordert.
Ja, die Zeit ist gefühlt schon rum. Also von daher geben wir jetzt nur den Ball nochmal auf die andere Seite. Was wolltet ihr schon immer mal über Freizeitstätten sagen? Gibt es eine Aufgabe, die euch jetzt nochmal reizen würde? Wo ihr sagt, im Bereich Freizeit, das ist was, das würden wir gerne nochmal als Owen Weber, dieser Challenge würden wir uns gerne stellen. Oder gibt es einen Wettbewerb, wo ihr euch immer noch ärgert, dass ihr den nicht gewonnen habt?
Nee,
den hätten wir so gerne umgesetzt.
Ich weiß nicht, ich habe einmal ein Schwimmbad gemacht und da war tatsächlich ein Rutschenplaner am Start und da habe ich gedacht, was für ein toller,
Rutschenplaner?
Ja, was für ein toller Job. Also vielleicht würde ich dann einfach nur eine große Rutschenplan.
Okay, dann haben wir das jetzt auch rausgefunden.
Das möchte ich auch werden.
Rutschenplaner.
Ja, das ist nicht so einfach. Da gibt es natürlich Fallhöhen zu berücksichtigen und maximale Geschwindigkeiten und Auslaufbecken. Genau. Und wenn es nicht einfach nur die 0815-Rutsche sein soll, sondern ein bisschen mehr, dann gibt es da spezielle Fachplaner.
Und was sind die Anforderungen? Was muss man sein, damit man Rutschenplaner wird?
Das weiß ich nicht, ob das ein geschützter Berufsbegriff ist. Ja.
Okay, das ist jetzt mal ein schöner Abschluss, würde ich sagen. Ja, ja, vielen Dank an euch als Vertreter hier jetzt von Auer Weber. Vielen Dank für die interessanten Einblicke, insbesondere zum Schluss Rutschenplaner. Und vielen Dank unseren Zuhörerinnen und Zuhörern.
Dankeschön.
Dankeschön.
Ja, das war DBZ, der Podcast. Die DBZ berichtet praxisnah, führend mit Architektinnen und Bauingenieuren und nutzt dafür vielfältige Medienkanäle, wie beispielsweise den DBZ-Podcast. Entwickelt wird der Podcast von der gesamten DBZ-Redaktion. Wenn ihr unsere Arbeit unterstützen möchtet, könnt ihr das am besten, indem ihr unser DBZ-Magazin abonniert und unseren Podcast 5 Sterne verleiht. Der DBZ-Podcast wird von unserem Tonmeister Lynn Meisenberg abgemischt und mehr Informationen gibt es auf dbz.de. Vielen Dank.